2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor gibt.
Moin, es ist Mittwoch, der 24. April, etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum VDS-Gespräch in den FC Hansa Rostock. Das Spiel findet jetzt am Freitagabend um 18.30 Uhr am heimischen Millerntor statt und es geht in die Endphase. Es fehlen noch 4 Spiele und es heißt nochmal für alle Fans und Spieler volle Konzentration. Jetzt kommt auch jetzt der Part, wo ich eigentlich meinen Gesprächspartner vorstellen würde. Für dieses Spiel aber nicht immer leicht. Ihr kennt alle unseren Freund des Hauses, den Hanseater Uwe. Von hier aus nochmal liebe Grüße, der regelmäßig bei uns zu Gast ist. In den letzten Monaten hat Uwe aber beschlossen, passiver zu werden. Das respektiere ich und natürlich wir auch als Team Millerntor natürlich sehr. Somit wird dieses Spiel jetzt ein rein internes Gespräch und ich habe jemanden in der Leitung, der einen unglaublichen Aufnahmemarathon vor sich und hinter sich hatte. Das Hannover-Double mit Tobi einmal bei ihm und Konsorten. Jetzt Rostock, moin Yannick.
Moin Luca, schön mal auf der anderen Seite der Leitung zu sein sozusagen und bei dir zu Gast zu sein.
Wäre Podcasten eine olympische Disziplin, welche Medaille würdest du die letzten 7 Tage verleihen?
Ach du, es war eigentlich ganz entspannt. Also mit Tobi ist ja sowieso immer entspannt zu podcasten. Ist ja auch immer, weiß ich nicht, das wirst du ja auch aus Erfahrung auch kennen. Wenn Leute das selber auch öfters machen, ist es ja immer entspannter, als wenn man die Leute erst noch ganz neu einführen muss. Von daher ist es immer ganz entspannt. Ist ein lauschiger Plausch gewesen, sowohl vor dem Spiel als auch danach. Und auch als ich bei den Jungs von Vorwärts nach Weit zu Gast war, sind die Spitzen weitestgehend ausgeblieben, glaube ich. Also es hat auch einfach, glaube ich, unsere sportliche Situation nicht hergegeben, dass man da viel Häme über uns hätte ergießen können. Und tatsächlich war ich ein bisschen wehmütig, als uns dann klar wurde, dass es ja wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie es hoffentlich laufen wird, wir uns erstmal, zumindest mit den Hannoveranern, eine Zeit lang nicht hören werden. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten geht es mir gut.
Ja, stimmt. Also das mit 96 und mit Tobi, mit Chris und so, das sind auch tolle Gesprächsgäste. Ich hatte ja auch Chris jetzt zu Gast beim Hinspiel. Mhm. Mit Tobi auch kann man echt super quatschen. Der hat auch sehr, sehr viel Wissen. Und es ist auch immer wieder faszinierend zu wissen, würdest du nicht wissen, dass es 96 ist, würde man denken, das ist eine ganze Reihe House of Cards, die er immer vom Stapel lässt. Also das, was bei denen da immer los ist. Also, naja, das mit Kind wollen wir nicht anfangen. Also die Leute, die es hören wollen, bitte nochmal das VDS, NDS mit 96 und Tobi hören. Sehr empfehlenswert, Tobi sowieso. Super Gesprächspartner und immer wieder zu hören. Toll zu hören.
Also tatsächlich, das VDS, da war mir auch, also man bereitet sich ja immer auf die Folgen vor. Aber was da noch so hinter den Kulissen los ist, was man jetzt als Außenstehender gar nicht so mitbekommt, hat mich teilweise auch überrascht und kann man sehr froh sein, wie es bei uns in den letzten Jahren läuft. Ist bei Hannover auf jeden Fall anders, aber um die soll es ja heute nicht gehen.
Ja, genau. Und stell dir mal vor, wie absurd das wäre. Also ich hätte mal, wenn St. Pauli auch eine Dreifachbelastung mal hätte, unsere Kollegen von Freiburger Podcast, die hatten auch mal ganz schön geschwitzt. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel von Aufnahme zu Aufnahme mal hüpfst, also das ist schon zeitraubend oder wie ist das für dich auch anstrengend, ne?
Ja, man muss es sich halt einteilen, ne? Und tatsächlich, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt auch noch auf ein Pokalfinale blicken würden und das neben den Aufstiegsambitionen auch noch auf dem Zettel hätten. Aber ja, jetzt voller Fokus auf die Liga ist, glaube ich, sowohl für unser Format hier als auch für die Mannschaft auf dem Rasen ganz gut.
Genau. Du warst, wie war denn dein Start in die Woche bisher? Prinzipiell ist ja immer toll, wenn St. Pauli gewinnt und HSV verliert, oder?
Ja, tatsächlich. Also war ich sehr erleichtert. Ich hatte das ja in meinen Aufnahmen erzählt, dass wir mit dem Linienbus gefahren sind. Das war auch eine sehr spaßige Fahrt. War dann irgendwann abends.
Ach, ihr wart das, ne? Ich hab das auch gesehen von außen. Ist auch, wer kommt da denn?
Genau, da saß ich mit drin und war an sich eine ganz spaßige Fahrt. Natürlich dann auch mit diesem, ja doch ein bisschen Krimi. Also Tobi hatte ja gesagt, er hat dann ab dem 2:1 Treffer aus St. Pauli Sicht nicht mehr dran geglaubt, dass Hannover das noch irgendwie dreht oder geschweige denn ausgleicht. Ich war da nicht ganz so optimistisch, von daher war ich sehr erleichtert, dass man da die 3 Punkte mit nach Hamburg nehmen konnte. Und jetzt natürlich mit einer sehr guten Ausgangsposition ins Heimspiel gegen Rostock geht.
Genau, eben. Ich habe das auch als den schlechtesten Sieg der Saison betitelt. Also ich hatte auch immer mal wieder Angst, dass Hannover mal kurz zurückkommt, weil die waren schon echt gut stark. Nach der ersten Halbzeit habe ich auch hier Chris geschrieben von Vorwärts nach Wald. Und ich meinte, also was ist das denn für ein S, Punkt, Punkt, Punkt. Also wir gehen ja baden, aber zum Glück nicht. Und ich hatte das Gefühl, es ging halt nichts nach vorne, ne? Und es ist ja nicht das, was wir bisher gewohnt waren. Und sind es immer noch für dich so Ausreißer oder haben wir es wieder einigermaßen in den Griff bekommen? Oder spielt da noch der Faktor rein, dass es jetzt wirklich in die Endphase geht und man nervös wird?
Also ohne jetzt in die Köpfe der Spieler blicken zu können, und ich habe auch selber nie aktiv im Verein Fußball gespielt und von daher kann ich da nur mutmaßen und so ein bisschen Küchenpsychologie machen. Ich glaube schon, wenn du merkst, okay, es geht jetzt in die letzte Phase und das ganze Ding mit Aufstieg und so ist wirklich greifbar und es liegt aber jetzt trotzdem noch an uns, weil wir jetzt durch die zwei Niederlagen in Karlsruhe und zu Hause gegen Elversberg dann doch nochmal so ein Polster haben schmelzen lassen. Ich glaube schon, dass da der Kopf da eine Rolle spielt und man hat ja auch gesehen, und das wäre vielleicht, was man jetzt am Freitag gegen Rostock zu Hause besser machen muss, dass man von Anfang an da ist, dass von Anfang an die Abläufe funktionieren, die Abstimmung untereinander, das war ja wirklich schon sehr fahrig in den ersten 30 Minuten oder 30, 40 Minuten in Hannover. Das müsste man auf jeden Fall sehr schnell abstellen, weil ich habe ja gleich noch ein bisschen auf Rostock gucken, deren Ausgangslage, für die geht's halt um alles, ne? Und die werden alles reinschmeißen. Ich hoffe nicht, dass von den Rängen auch was reingeschmissen wird, aber ja, da muss man halt von Minute 1 an entgegenhalten, weil wenn du dann erstmal zurücklegen solltest, wird es natürlich schwierig, dann gegen eine Mannschaft, für die es um alles geht, da überhaupt noch einen Stich zu sehen und ja, von daher von Anfang an wach sein und den Kopf von Anfang an da haben und dann sollte das eigentlich auf dem Papier eine klare Sache sein, aber das wird man am Freitag sehen.
Ich hätte jetzt persönlich auch noch diese Verletzungsmisere ins Spiel gebracht. Also wir hatten ja eigentlich gar kein Verletzungspech die Saison über. Aber jetzt so halt am Ende, wenn jetzt in Karlsruhe, wer hat nochmal rot gekriegt? Hauke Wahl. Was Hauke Wahl? Dann hat noch
Gelb-Rot, ja.
Genau, hat sich noch Smeed noch verletzt. Dann hat doch auf Schalke hat Dapo sich auch nochmal verletzt. Und dann jetzt Treu ist auch raus. Wenn noch Ritzka ist auch raus. Und dann überlegst du dir dann, dann verlierst du auf Schalke, dann verlierst du gegen Karlsruhe, dann verlierst du gegen Elversberg und dann denkst, ach du meine Güte. Also es kann doch, wenn du so gerade läuft, alles schief. Das ist wirklich, und dann fehlen uns wirklich schon drei sehr wichtige defensive Spieler und Metcalf ist auf einmal linker Flügel. Das, was eigentlich Treu oder Ritzka macht. Also das ist schon sehr, sehr schräg gewesen als alles.
Wobei ich finde, bis auf das den Ausgleichstreffer, wo ihm ja sein Gegenspieler komplett wegläuft mit Gindorf, also den hätte er eigentlich eher bewachen müssen und den verliert dann irgendwie aus den Augen und der kann dann da im Gewusel das 1-1 erzielen. Ansonsten finde ich, hat er das relativ gut gemacht. Er muss sich da, glaube ich, also noch ein bisschen reinfinden und ist natürlich was anderes, ob du nun rechts vorne oder links hinten spielst. Aber grundsätzlich fand ich das jetzt nicht so schlecht und ja, ich gebe dir auch recht, das ist sicherlich ein Faktor, weshalb wir immer noch da oben stehen und so lange da oben mitspielen, ist, dass wir lange Zeit auf 90-95% des Kaders zurückgreifen konnten und jetzt so langsam sich ja Ermüdungserscheinungen und Belastungserscheinungen deutlich machen, die einfach, ich meine, wir haben ja auch die ganze Saison über irrsinnig viele Kilometer abgespult. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass der ein oder andere Mal erkrankt oder verletzt ausfällt. Gut, jetzt Treu ist natürlich nochmal ein Sonderfall. Der fällt ja wirklich komplett aus. Und die anderen, also ich meine, Dapo hat ja jetzt am Sonntag in Hannover auch wieder gespielt. Bei Smeed sieht es auch nicht so dramatisch aus, wie es am Anfang noch gewirkt hat. Von daher bin ich da guten Mutes. Und das hatte ich auch bei den Jungs von Hannover gesagt, dass es halt dieses Jahr so ist oder auch in den letzten Jahren immer mehr, dass du dich halt auf die zweite Reihe, wenn man sie so nennen möchte, und das despektierlich zu meinen, mehr verlassen kannst, als es noch in den Jahren davor war. Also sonst war ja immer, wenn Spieler A ausgefallen ist und du wusstest, Spieler B muss spielen, hast du schon vor dem Anpfiff Nervenflattern gekriegt. Aber das ist ja dieses Jahr überhaupt nicht so. Da kann ja eigentlich jede Position vielleicht nicht 1-1, aber zumindest sehr gut ersetzt werden, finde ich.
Aber findest du es wirklich so? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn so Leute gewechselt werden, jetzt nichts, also jetzt, ne, ich werfe mal ein paar Namen in den Raum, zum Beispiel Amenido, Albers auch zum Beispiel, wo man denkt so, also ich vertraue jetzt den, vielleicht ist es auch, ist es noch nicht die Schuld der Jungs, aber irgendwie vertraue ich denen auch noch nicht so ganz, weil ist doch jetzt nicht deren Schuld, wenn die erste Mannschaft, ich sag mal, viel zu gut ist und Hürzler logischerweise auf die baut. Wenn der nur auf die baut und die nur spielen lässt, wie willst du denn wissen, wie die zweite Reihe ist? Und ich denke mal, jetzt vielleicht ist so nach und nach jetzt die Chance, dass sich nochmal alle zeigen. Deswegen ist auch gut, dass Nemeth wieder reingekommen ist, der auch lange nicht mehr gespielt hat. Und und dann war auch überrascht, dass Saad draußen war und erst in der 90. reinkam. Ich weiß nicht, was da war. Hattest du es auch besprochen mit Tobi?
Nee, den haben wir jetzt so explizit gar nicht erwähnt. Und ich hatte mich jetzt, glaube ich, also eher auch so auf den defensiven und Mittelfeldteil bezogen. Also die Offensive kann man, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Das ist ja auch längst nicht so, weiß ich nicht, wenn unser bester Torschütze eigentlich gar kein Stürmer ist, sondern eher aus dem offensiven Mittelfeld kommt, dann ja, ist der Sturm eh nochmal ein eigenes Thema. Und aber wenn du jetzt Aminido schon ansprichst, wenn er natürlich, wenn er überhaupt mal reingeschmissen wird, immer nur so für die letzten Minuten reingeschmissen wird, und eigentlich war, also, weiß nicht, ob es eine Vorgabe war oder ob er das selber so interpretiert hat, dass sein Job in Hannover nur war,
eine gelbe Karte zu holen, ne?
Eine gelbe Karte und zur Eckfahne zu laufen und den Ball da abzuschirmen. Also die gelbe Karte, muss man nochmal sagen, der andere hat zuerst geschubst, ne? Das davon mal ganz ab. Aber ja, ist das die Frage, was die Vorgabe ist und für was er dann gebracht wird. Ob er dann wirklich dafür gebracht wird, nochmal für Torgefahr zu sorgen oder um eben da vorne nochmal einen körperlich eher robusten Spieler reinzupacken, der auch was mit dem Ball kann und den vielleicht ein bisschen vorne festmachen kann, dass du eben, ne, den Ball im vorderen Drittel aus deiner Sicht festmachen kannst und den Ball möglichst lange von deinem eigenen Tor fernhalten kannst in den letzten Minuten.
Bist du nervös, wenn du aktuell unsere Spiele schaust oder wenn du weißt, bei uns steht jetzt das Spiel an am Freitag? Weil ich hatte auch so manche Kommentare von St. Pauli, also die ich auch ganz gut kenne eigentlich, und die gesagt haben, ja, eigentlich gar keinen Bock auf das Wochenende, das war jetzt vor Hannover. Irgendwie, dass man jetzt gefühlt, also rein gefühlt, dass man, also die Stimmung, die ich manchmal entgegenschlägt, ist so, als ob wir gegen den Abstieg spielen würden, wie damals dieses 4-4 gegen Karlsruhe, wo wir irgendwie auf Platz 16 oder 15 waren. Also schon so negativ war, weil wir gegen Elversberg 4 Dinger gefressen haben, was, ja, ist doch blöd, das verstehe ich auch. Aber ein bisschen mal bei flach halten wir immer noch 5 Punkte Vorsprung. Und irgendwie sind alle immer noch mega nervös, jetzt gerade am Ende. Was ja, glaube ich, auch normal ist.
Ja, Nervosität auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch einfach eine Menge zu verlieren, wenn du jetzt so lange da oben mitgespielt hast. Und ich meine, du verfolgst St. Pauli noch länger als ich. Und auch du wirst wissen, dass es immer gute Halbserien gab sozusagen, und dann ist bei einigen, glaube ich, einfach dieser Reflex eingesetzt, so, dann kamen Niederlagen, das hatten wir die Saison ja noch gar nicht, und dann haben manche bestimmt gedacht, so, okay, jetzt flaut das gegen Ende zur eigentlich heißen Phase, wo man eben die Punkte eigentlich bräuchte, flaut das wieder so ab und man vergibt es wieder so, wie es vor 2 Jahren, dass man da so, ja, dann wieder so abreißen lässt sozusagen und am Ende noch auf 3 oder 4 landet, wo ja eigentlich ganz andere Vereine, also zumindest auf 4 ganz andere Vereine hingehören. Von daher kann ich das schon verstehen. Nervös war ich jetzt beim letzten Spiel, vor allem aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen, weil eben die Konkurrenz sehr gut gepunktet hat. Und da war es halt schon wichtiger, die 3 Punkte zu holen. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit sollten wir langsam auf den Freitag kommen.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kevider Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kevider Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Darauf wollte ich auch jetzt beim nächsten Punkt auch hinaus. Also wir haben jetzt ja 5 Punkte Vorsprung, noch 4 Spiele zu absolvieren. Am Freitag empfangen wir eine Mannschaft, die also an sich ja trotz der prekären Situation trotzdem geschafft hat, 3 Siege aus 6 Spielen einzufahren. Das ist ja trotzdem nicht nichts. Aber wenn man jetzt die beiden Spiele nimmt, gab es ein 0-4 Blackout gegen Hertha und ein chancenloses 0-2 zu Hause gegen Magdeburg. Sprich, da geht der Arsch sehr auf Grundeis. Und ich möchte hier nochmal ein Zitat eines bekannten Hansa-Blogs zitieren. Nüchtern betrachtet sind wir sportlich im Arsch. Tiefer geht das kaum noch. Also trotz der drei Siege, und ich frage mich manchmal, wie die auch die Siege eingefahren haben, weil ich manchmal mich schon wundere, wie die Spieler gerade auslaufen können, aber irgendwie sind die doch für einen so einen Stich halt gut, ne? Also gefühlt aus dem Nix lauern sie immer auf Situationen und können dann da auch noch eine, wie ist so dein, hast du ein bisschen verfolgt, Hansa verfolgt, wie ist so dein Eindruck der letzten Woche?
Also ich habe mir einfach mal in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal so die verschiedenen Tabellenkonstellationen, die man sich ja so abrufen kann, rausgeholt. Du hast gerade schon, glaube ich, gesagt, Platz 16 ist es aktuell. Du hast halt ungefähr einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Das ist halt auf eine ganze Saison gesehen ein bisschen wenig. Deshalb hängst du da halt auch unten mit drin. Was ich noch ausschlaggebender finde, ist halt, dass du mit dem eigentlich schon klar geglaubten Absteiger, und wahrscheinlich wird es auch am Ende darauf hinauslaufen, aber sie haben sich ja jetzt zum Ende hin nochmal ein bisschen eine Kampfansage gemacht und wollten sich ja nicht kampflos ergeben. Osnabrück hat 27 Treffer in 30 Spielen und Rostock eben auch. Also ich denke, da liegt auf jeden Fall ein Problem, dass du einfach vorne nicht triffst. Du hast auch jetzt, glaube ich, wenn ich mir die Rückrundentabelle mal aufrufe, du hast jetzt schon ein Torverhältnis von minus 12. Aus der ganzen Hinrunde hattest du ein Torverhältnis von minus 11 aus Hansa-Sicht. Das heißt, du hast jetzt schon die Tordifferenz aus 17 Hinrundenspielen übertroffen, sozusagen im negativen Sinne. Und auch da sind es halt nur 14 Punkte aus 13 Spielen. Also dieser Ein-Punkteschnitt, den müsste man halt mal ein bisschen durchbrechen. Klar, wenn du aus 6 Spielen 2-3 Siege holst, bleiben halt immer trotzdem dann die 0 Punkte auf der anderen Seite, ne? Sodass du halt nicht groß Sprünge machen kannst. Von daher würde ich sagen, Offensive ist auf jeden Fall ein Problem, und du fängst ja halt, du hast es gerade angesprochen, 6 Tore aus 2 Spielen und schießt selber keins. Das ist sicherlich gerade jetzt in der Crunch-Time der Liga alles andere als gut, wenn eben auch deine gedeckte Konkurrenz weitestgehend punktet. Also man stellt sich nur mal vor, Lautern hätte nicht diese unglücklichen Punktverluste noch in den Schlussminuten, dann würden die auf jeden Fall auch noch über Rostock stehen, und ja, muss man am Ende sehen, für was es dann langt. Aber ich glaube echt, es wird, auch wenn wir uns vielleicht das Restprogramm später noch angucken, ja, wird das alles andere als einfach für Rostock, und sie müssen am Freitag auf jeden Fall punkten. Muss man dann sehen, wie sie das hinbekommen wollen. Wenn sie zum Beispiel, wenn du die Auswärtstabelle anguckst, haben sie halt in insgesamt 15 Auswärtsspielen nur 9 Tore geschossen, 27 kassiert. Das ist ein Torverhältnis von minus 18 und 11 Punkte. Also auswärts ist auch nicht so deren Sache. Von daher denke ich, wenn dann wird es auf die Heimspiele ankommen. Aber das ist ja gar nicht deine Frage gewesen.
Nö, also ich hatte nur, also im Grunde, also eigentlich hätte ich, also es wäre eigentlich auch gelogen jetzt von dir, wenn ich jetzt einen St. Pauli-Fan fragen würde, hast du die letzten 6 Wochen Hansa verfolgt? Und der würde sagen, ja.
Also Ergebnistechnisch schon ein bisschen, ja. Tatsächlich, aber ich glaube, ich habe keine einzige Spielminute gesehen, außer Zusammenfassung.
Ja, genau, es geht mir genauso. Muss ich echt sagen, das geht mir auch so. Und und halt auch nur diese Blogberichte, die Uwe halt hochlädt von den letzten beiden Spielen, habe ich mir ein bisschen reingeguckt und auch reingelesen, weil ich schaue mal doch mal ganz gerne mal rein. Und rein.
Wie ist denn sein, also du hast gesagt, sie sind sportlich im Arsch, hast du gerade so sinngemäß zitiert. Wie ist denn seine Stimmungslage allgemein gerade?
Also quasi, ne, so Zitat, sportlich im Arsch, tiefer geht es kaum. Und im Grunde, er hat ja beim letzten Bericht gegen Magdeburg auch geschrieben, dass, du hast halt wirklich keine Chance gegen Magdeburg gehabt. Und jetzt hast du auch noch ein Restprogramm. Ich muss mir da mal gucken. Das war, glaube ich, nach uns, also nach St. Pauli kommt Karlsruhe. Und Karlsruhe hat einen Lauf, auch wenn die wohl nicht mehr auf Platz 3 kommen, obwohl ich die bei Freunden mal auf Platz 3 getippt hatte, werden die da wohl auch. Wird auch sehr, sehr schwer, dass sie da punkten werden. Und dann haben sie noch Schalke, die vielleicht bis dahin sich auch noch nicht über die letzten Meter gerettet haben. Und dann haben sie Paderborn, und Paderborn ist halt Paderborn, die entweder kassieren die 5 oder schießen 5. Also das wird sehr, sehr problematisch. Und eigentlich müsstest du alles gewinnen, und das wirst du nicht. Er rechnet dann nicht mit einer vollen Punkteausbeute, ja, wie denn auch. Und also das wird sehr, 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 sehr eng. Im Grunde musst du nur darauf spekulieren und hoffen, dass das Lautern einfach hinten nicht nachzieht. Das ist im Grunde alles, was ich daraus lese.
Ja, genau. Du musst halt hoffen, dass die Konkurrenz genauso federn lässt wie du. Und dann hoffen, dass es am Ende reicht. Ich meine, noch ist es ja denkbar knapp mit irgendwie einem Punkt Rückstand auf den rettenden 15. Platz, wo gerade Wien Wiesbaden steht. Also noch ist alles drin, aber klar, die nächsten zwei Spiele werden da sicher schon weichenstellend sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es im Tabellenkeller bis zum letzten Spieltag noch irgendwie knapp zugehen könnte.
Definitiv. Und jetzt spielt Lautern in Kiel am Samstag. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das Kiel auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird, dass Lautern da auch Probleme haben wird. Dann hast du noch Braunschweig, die sind, ich würde sagen, haben sich ein gutes Polster angefressen, spielen jetzt gegen den HSV. Und die werden nochmal den letzten Befreiungsschlag versuchen. Also ich denke mal, auch wenn das Tobi nicht gerne hören wird, also da müssen wir einmal Braunschweig den Klassenerhalt einmal gönnen. Da gönne ich denen das, dass dann HSV komplett in die Scheiße geht. Und dann jetzt Wiesbaden gegen Fürth, und Fürth ist aktuell sportlich. In der Rückrundtabelle stehen sie hinter Rostock. Das muss man erstmal schaffen.
Das stimmt, ja.
Also es wird sehr, sehr interessante Anreis der Spieltag. Und deswegen, also jetzt haben wir etwas Düsseldorf voraus. Letztes Mal konnte Düsseldorf vorlegen gegen Fürth. Jetzt können wir vorlegen gegen Hansa. Und ich denke mal, das wird auch vielleicht wird es ein kleiner Einflussfaktor auf das Wochenende und auf die Gemütslage einiger Mannschaften. Vielleicht, hoffentlich, hoffen wir das Beste. Und ich hatte mal versucht, mir ein bisschen herbeizuspinnen, und nicht, dass ich es wollen würde, aber im Grunde, wenn du so eine Mannschaft hast wie unsere und so eine, ich sag mal, sportlich, also faktisch, auch tabellarisch und von der Leistung her in letzter Zeit unterlegene Mannschaft wie von Hansa, habe ich versucht, ja, okay, was könnten die denn vielleicht machen, um uns irgendwie zu überwinden oder irgendwie sich eine Chance auszudenken? Weil im Grunde, ich denke mal nicht, also irgendwas muss denn der, wie ist er nochmal, der Trainer von denen, Selim Begovic?
Selim Begovic, ja.
Genau, hier Ex-Regensburg, genau, deswegen habe ich noch im Kopf. Irgendwas muss er denen ja sagen. Irgendwas muss er denen ja erzählen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dem Spiel heraus dann irgendwas sagen wird, also irgendwas versuchen wird, weil rein vom, also das, was wir auf dem Platz haben und das, also rein spielerisch kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passieren wird. An sich muss das etwas nur über Standards, irgendwas mit Standards wird bestimmt kommen. Ecke, Freistöße, Einwürfe, keine Ahnung. Lang und weit nach vorne gucken, wer da ist. Du hast da diesen Junior Brandau vorne, der ist auch ein großer, bulliger Stürmer, ein großer Neuner. Ich kann mir vorstellen, der hat auch zweimal gegen uns getroffen, war das? Kann das sein?
Das würde bedeuten, dass er 2 von 4 Toren gegen uns geschossen hat. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber er steht erst bei 4 Saisontreffern. In 22 Spielen 4 Tore, irgendwie sowas.
Ui, ja gut, dann, na gut. Elversberg schafft auch 4 Tore zu schießen in einer Halbzeit, und davor haben die wieder nicht getroffen. Wie lange hatten die kein Tor geschossen vorher? Dann schießen die 4 gegen uns? Naja, egal. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er dann sagt, hier, guck mal, hier, Junior, du weißt, wenn es hoch und weit kommt, mach dich rein, mach keine Ahnung, mach da irgendwas, zieh den Meter, keine Ahnung, lass dich fallen, irgendwie sowas. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas kommen wird. Und ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und versucht, eine Meinung aus Rostock einzuholen, gerade Thema, weil ich ihm auch gesagt habe, sag mal, gefühlt ist die einzige Chance, die Rostock noch gegen uns hätte, ist irgendwie einen Standard reinzukriegen oder Freistöße rein, Eckbälle rein, dann hast du einen Junior Brandau vorne, der halt irgendwie seinen Schädel hinhalten muss oder versucht hinhalten muss oder einen Foul ziehen will, keine Ahnung, irgendwie es aber alles versucht. Und dann, ich möchte einmal kurz den Ausschnitt einmal vorlesen, den ich bekommen habe. Ich denke, wir werden keine Chance haben, selbst die Standards kannst du mittlerweile auch vergessen. So abgedroschen es auch klingt, irgendwie solange es wie möglich ist, einen Gegner vermeiden, und keine Ahnung, wieso es das ausgerechnet gegen euch klappen soll. Nach vorne hilft vielleicht ein individueller Geniestreich oder ein Sonntagsschuss. Unentschieden würde ich sofort unterschreiben, aber das ist ja bei unseren Spielen ja verboten. Also eigentlich, so bescheuert es klingt, Hansa muss 4 Siege holen. Man weiß nur nicht wie. Und jetzt die ein, zwei Personen, wo ich versucht habe, irgendwie nach Infos irgendwie rauszukitzeln, also denen fehlt die Fantasie, wie das klappen soll. Und einigermaßen gegen uns gut auszusehen.
Das klingt alles andere als gut auf jeden Fall. Ich hatte jetzt gerade, weiß nicht, ob du das auf on-air lassen möchtest, aber wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal ein Interview rausgesucht, was ich bei Liga 2 online gelesen hatte mit Mersat Celimbegovic, der zum einen, wenn du jetzt gerade eher Giulio Bromado schon angesprochen hattest, von dem ist er, ja, also da sagt er sinngemäß, er hat, Er ist ein geduldiger Mensch, aber auch seine Geduld hätte Grenzen. Pomalo zeigt wohl immer Ansätze, aber er trifft wohl leider zu oft die falschen Entscheidungen mit dem Ball. Und da steht das eben auch mit diesen in 22 Spielen 4 Treffer erzielt. Und das spielt jetzt auch so ein bisschen rein, was du gerade als Feedback aus Rostock vorgelesen hast, mit dem möglichst lange kein Gegentor, weil das bemängelt Selim Begovic wohl auch, dass sie gerade nach Rückschlägen nicht die Mentalität zeigen, auch ein geflügeltes Wort immer, um dann nochmal zurückzukommen. Also geben dann wohl oft nicht mehr 100% und lassen dann so den unbedingten Glauben und Willen vermissen, dass man das noch irgendwie drehen kann. Von daher, ja, ergänzend zu dem, was ich eingangs gesagt habe, vielleicht als St. Pauli früh den Faden finden und früh das eigene Spiel durchdrücken und vielleicht auch früh einen Treffer machen, weil dann sollte das Ding eigentlich, ja, jetzt kein Selbstläufer werden, aber schon in die richtigen Bahnen laufen, würde ich einschätzen.
Ja, definitiv. Also wir werden ja jetzt auch vom Personal her keine Änderungen haben. Also von der, ich habe jetzt die PK von Hürzeler jetzt nicht gesehen, aber so grobe Ausschnitte habe ich mir schon angeguckt auf dem Weg nach Hause und auch was er zu Papier gegeben hat. Im Grunde ist das ja so, Irvine hat heute nicht trainiert, aber es wird am Wochenende spielen, bestimmt was eine Vorsichtsmaßnahme, aber es ist jetzt keine Gefahr. Dann hast du noch die üblichen Verdächtigen hier, Bukalfa, Zoller und so weiter und Banks sind auch im Training, aber werden nicht spielen. Und ja, mit Smith weiß man noch nicht so genau, also alles so nach und nach. Und im Grunde sieht es alles so aus, als ob wir die gleiche Mannschaft sehen werden, die wir am Sonntag auflaufen gesehen haben.
Das klingt ja jetzt erstmal nicht so schlecht. Ich hatte jetzt nur gelesen, auf Rostocker Seite sind irgendwie Nico Neidhardt und Felix Ruschke fraglich und Kevin Schumacher ist mal verletzt und Damian Rosbach fällt gesperrt aus. Das ist das, was ich von Rostocker Seite gelesen hatte. Kann da jetzt aber auch keine Einschätzung zu geben, wie wichtig die für das Spiel sind. Also
ja, wie du meintest, wenn schon der Junior Brandao irgendwie 4 Tore geschossen hat und das irgendwie nicht so in den Fokus rückt bei den ganzen Leuten hier, wie soll erst der Rest reinrücken? Also ich habe einen Namen im Kopf. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn wir jetzt die gleiche Mannschaft jetzt wieder haben, als ich die Mannschaft am Sonntag gesehen habe, da war ich mir sehr kurz unsicher, wie das alles klappen soll, weil klar, es ist neu, es ist das erste Mal, dass wir richtig mit Verletzungen umgehen müssen, mit Verletzungspech umgehen müssen. Und ich hatte noch nicht ganz das Vertrauen in die Mannschaft. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt sagen muss, dass ich ein Elias Saad nicht dabei war, der für mich immer mit einer Startelf stand. Und die erste Halbzeit wirklich komplett nicht nach unserem Plan lief. Und wirklich ich auch Angst hatte, dass wir so 2-3 Dinger fressen, wo uns Nicolas Vasil nochmal schön die Kiste leer gehalten hat. Und ich glaube, so nach und nach, wenn man so drüber nachdenkt, ein paar Tage später nochmal drüber so Revue passieren lässt, wenn man gegen Hannover, und Hannover war jetzt auch keine Laufkundschaft, also die hatten in der letzten Saison zwar ihre Probleme, aber die waren schon Mannschaft, Kandidat für Top 6, hatten auch zwar viel Pech und sowas, aber schon eine recht gute Mannschaft. Und wenn wir da so gegenhalten können, ich weiß, ich soll nicht arrogant klingen, aber dann könnten wir gegen Rostock das eigentlich doch viel besser machen.
Ja, wie gesagt, also die Mannschaft, die dann am Sonntag gegen Hannover von Anfang an auf dem Platz stand, musste sich sicherlich erstmal ein bisschen finden. Gab auch zwischendurch so ein paar Wortgefechte, möchte ich es mal nennen. Zwischen den Spielern konnte man so ein bisschen beobachten. Also irgendwann hat Eggestein mal irgendwie Metcalf zurechtgewiesen, dass die Idee doch eine andere hätte gewesen sein sollen und sowas. Also weiß ich nicht, dann, dass Metcalf da dann irgendwie seine Position hinten nicht so interpretiert hat oder sich da erst reinfinden muss. Wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt, da ist ja auch der zwischenzeitliche Ausgleich gefallen, dass ich das erst so ein bisschen reinfinden muss, aber ich finde es spätestens ab der 50., 60. Minute oder erst recht bis auf ein paar Einzelsituationen von Hannover, war das ja ab dem Führungstreffer eigentlich wieder das Spiel, was wir von St. Pauli diese Saison kennen. Also dieses abwartende Aufbauspiel, den Ball lange in den eigenen Reihen halten, die Lücke suchen. Kann mir auch vorstellen, dass das am Freitag wichtig wird, weil Rostock sicherlich nicht da mit voller Wucht am Anfang draufgehen wird, sondern auch abwartend spielen könnte, zumindest am Anfang, um eben, wie du ja auch schon gesagt hast, erstmal möglichst das Gegentor zu vermeiden, um dann vielleicht auch aus deinem Zitat da einen Lucky Punch oder einen Sonntagsschuss oder vielleicht auch die individuellen Fehler unsererseits, die ja auch immer noch zwischendurch mal drin sind, was ja auch legitim ist. Darauf wird man sicherlich erstmal hoffen und das müssen wir aushalten und vermeiden oder vielleicht wirklich sehr schnell das Tor unsererseits suchen, was ja auch in einigen Spielen die Saison schon funktioniert hat, dass man da so in den ersten 5, 6, 7 Minuten schon in Führung gegangen ist, wenn ich jetzt nicht absoluten Quatsch erzähle, aber einzelne Spiele gab es da auf jeden Fall, wo wir sehr schnell in Führung gegangen sind. Und dann, wie gesagt, sollte das eigentlich die Richtung vorgeben und dann erwarte ich jetzt zwar physische Gegenwehr und vielleicht auch mentale Gegenwehr von Rostock, aber ja, die bisherigen Zahlen sprechen halt nicht für sie. Da müssten sie schon ein ganz anderes Gesicht zeigen, als sie es in den letzten Partien gezeigt haben. Und das müssten sie erstmal beweisen, dass sie das können.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, die letzten Begegnungen bei uns am Mittellandtor, die haben, glaube ich, alle gewonnen, oder? Also, wenn ich mich alles täusche, dann haben wir alles gewonnen gegen Hansa zu Hause. Also, letzte Niederlage zu Hause gegen Hansa, die ich mich erinnern kann, ist zur Bundesliga 2001. Damals verloren. Aber sonst, damals mit Sarko und Heule das 3-2, dann gab es auch ein 2-3-0 oder so, wo einer von Rostock, der Spieler, ich weiß nicht mehr, gab es ja die Szene, wo er Boll umgehauen hat. Dann noch, ja gut, letztes Jahr haben wir gewonnen 1-0, dann davor zu Corona-Zeit haben wir 4-0, haben wir die eingesagt. Sonst, also eigentlich spricht alles für uns. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt mal gucken. Ist jetzt auch noch hier dieses wäre Fahrradkette, wie ein berühmter Philosoph L. Matthäus mal gesagt hat. Aber das ist erstmal, müssen wir mal gucken. Aber wir wollen jetzt noch, ich will auf ein Thema noch eingehen. Wenn wir jetzt mal beide Extreme, ne, Auf- und Abstiegs mal ausklammern, gibt es für dieses Spiel auch ein großes Thema, das Toilettengate. Ne?
Wie also, immer, ja.
Ja, also die Kloterroristen aus Rostock bekommen diesmal 40 Dixies in den Gästeblock gestellt. Und so wie es aussieht, bleibt die Toilette abgeschlossen. Ne? Also, wie finden wir das, Yannick?
Ich finde das nur konsequent, nach dem, was letztes Mal passiert ist. Und ja, ich meine, wenn man sich zurückerinnert, bevor zum Beispiel, ich meine, das ist auch noch gar nicht so lange, dass wir in Kiel waren und die hatten ihre Tribüne da noch irgendwie provisorisch und da hatten sie auch draußen nur Dixies stehen und so. Also man ist ja öfters auch schon auswärts gewesen und hat nur Dixies vorgefunden. Finde ich jetzt für ein 90-minütiges Fußballspiel vertretbar und erst recht aufgrund der Ereignisse. Ich meine, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, dass man das macht. Und ja, finde ich vollkommen legitim. Das haben sie sich auch selbst zuzuschreiben. Natürlich nicht alle. Das ist natürlich jetzt da so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen. Ne? Das, nur weil Einzelne da oder ein bestimmt nicht der Großteil, aber ein Teil des Mobs da alles zerlegt und das auch noch auf die Idee kommt, das ins Stadion zu pfeffern oder in die Nachbarblöcke. Da müssen dann andere drunter leiden, in Anführungsstrichen, wobei ich weiß nicht, wie oft du, also ich gehe, wenn im Stadion, dann nur fürs kleine Geschäft, sage ich mal, und dafür ist so ein Dixie ja allemal vertretbar und von daher habe ich da jetzt keinerlei Empörung, sondern im Gegenteil Verständnis und Nachvollziehbarkeit für.
Ja, definitiv. Also wenn du, ich glaube, ich hatte nicht das erste Mal, also auch jetzt, das war auch 14 Monate her, wo sie jetzt bei uns waren und noch da diese sogenannten Bomberjacken-Tour auch hatten und auch alles hier mit Rumgeböller und Rumgeknalle alles sehr laut auf sich aufmerksam gemacht haben, dann auch die Toiletten mit kaputt gemacht haben, dann auch, glaube ich, die Keramik, glaube ich, auch Richtung Ordnungsdienst und Nebenblock auch geschmissen hatten. Kann man
sagen. Und auf dem Platz zum Teil, glaube ich, auch, ja.
Jetzt kann man sich darum denken, so wenn man, jeder, der sich das anhört, kann man denken, okay, stell dir mal vor, du hast einen Gast zu Hause einmal im Jahr und der macht dir dein Bad kaputt. Was machst du denn dann nach 5 Malen? Dann lädst du ihn nochmal ein. Okay, ist vielleicht auch dein Onkel, vielleicht irgendwie aus der Verwandtschaft.
Der eine Onkel, den man nicht leiden kann, ja.
Weil irgendwie musst du ihn irgendwie einladen, weil es gehört dazu. Aber dann ist nee, Onkel, diesmal gehst du raus. Ich habe dir ein Dixie hingestellt da draußen, mach mal bitte.
Schöner Vergleich, ich habe gerade Bilder im Kopf.
Ja, und dann ist es wiederum auch so, dass der einzige Punkt, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, ich habe auf Twitter/X, ja, dieses Format nutze ich auch manchmal noch und ich lese da ein bisschen gerne mal ein paar Sachen durch. Der einzige Punkt, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe und gedacht habe, da hat eine Frau kommentiert, quasi at St. Pauli markiert im Text, gilt das, also ob man da für Frauen auch eine Ausnahme machen kann. Und da habe ich mir überlegt, also eigentlich stimmt, eigentlich hat sie recht. Was haben jetzt Frauen, also Frauen, also eigentlich haben Frauen, glaube ich, also ich gehe mal davon aus, dass es die ganzen Fotos, die aus dem Hansa-Blog da gekommen sind, die ganzen breiten, glatzen, ganzen kräftigen Oberkörper da waren, die sind alles Männer gewesen. Also ich denke mal nicht, dass da Frauen an den Ausschreitungen beteiligt worden sind. Also dabei waren, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Also fand ich, da ist der einzige Punkt, wo ich ein bisschen nachgedacht habe.
Ist ein valider Punkt. Und ja, mutmaßlich waren das wirklich nur männlich gelesene Täter, muss man ja gar nicht gendern. Aber wie gesagt, es ist ja, also auch ein Dixie ist ja von Frauen benutzbar. So. Also das ist ja jetzt nicht, dass da nur, also wenn du natürlich nur diese, gibt ja auch diese Variante mit diesen Pissoirs, die so als Rondell quasi, so vier Stimmt. Stück. Wenn es natürlich nur das ist, ist das doof, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es diese klassischen Kabinen sind und die sind ja auch als Frau oder als weibliche gelesene Person benutzbar. Von daher, ich verstehe den Punkt. Andererseits, wer sollte denn dann die männlich gelesene Person davon abhalten, das dann nicht auch auszunutzen und dann sich da Zutritt zu verschaffen? Von daher, ja, ist es wie gesagt ein bisschen in dieses mitgefangen, mitgehangen Thema und dann ist es halt jetzt in die Situation so, wie sie ist. Wie gesagt, ich kann die Einschränkungen verstehen, aber ich glaube auch, ein Dixie ist als Frau benutzbar, auch wenn es natürlich keine schöne, geschweige denn keine hygienische Situation ist. Aber das sind, glaube ich, Frauentoiletten auswärts oder auch in Heimbereichen manchmal auch generell nicht, ob sie nun sanitär sind oder eine mobile Toilette. Ich glaube, das muss sich jetzt einfach so verschmerzen lassen, so blöd das klingt. Und ja, es ist, glaube ich, auch müßig, da länger drüber zu diskutieren. Man kann den Punkt verstehen, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist und sie ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen.
Ja, genau. Also vielleicht mal gucken jetzt die, so gerade jetzt nach dem Spiel, vielleicht lesen wir auch irgendwie ein, zwei Kommentare oder Berichte dazu von weiblichen Hansa-Fans, die einen Erlebnisbericht dazu haben und ein bisschen erzählen können, was da im gestern Blog so los war. Und wie so das Verhalten der Hansa-Fans dann war, auch gerade auch der männlichen Hansa-Fans. Also ich versuche mir ein bisschen so die Fantasie irgendwie laufen zu lassen. Was könnte jetzt passieren? Also wir haben jetzt Dixies erst dahingestellt, der Verein stellt seine 40 Dixies hin. Aber glaubst du wirklich, dass sie, ich traue es denen halt zu, dass sie ja kommen.
Dass sie die heile lassen?
Ja, ich erzähle dir eine Geschichte, kurzer Exkurs, liebe Hörerinnen und Hörer. Dadurch, dass ich meine Familie, Verwandtschaft auch in Brasilien habe, kann ich auch von einem Derby auch erzählen. Also Porto Alegre, unten im Süden Brasiliens gibt es einmal Grêmio. Und Grêmio mit Vereinsfarben schwarz-weiß-blau, also muss man nicht gut finden, ich auch nicht. Und international. Da gab es einmal die gleiche Situation, dass vor 15 Jahren, glaube ich, oder 10 Jahre, da bei Inter im Stadion wurden die Toiletten von Grêmio-Fans zerdeppert komplett. Und beim nächsten, also beim darauffolgenden Jahr, hat dann Verein auch Dixies hingestellt. Und dann vor dem Spiel, glaube ich, die Grêmio-Anhänger haben die Dixies genommen, durch den Block getragen, in den Innenraum gepfeffert, einen Bengalo rein und dann hat's gebrannt. Also gibt's auch Videos auf YouTube. Also das ist wirklich das Extrembeispiel aus Brasilien gerade, aber das ist etwas, was ich schon gesehen habe im Fernsehen. Und das ist etwas, was möglich wäre. Nicht, dass es war hochgradig absurd und absolut scheiße, aber es ist etwas gerade, was ich irgendwie vormalen kann, was solche absurden, möchtigen Hardcore-DDR-Hooligans so irgendwie so im Kopf haben, wenn man nicht wirklich fürs Fußballspiel anreist.
Jetzt bringen sie dich noch auf Ideen hier, also.
Ja, die hörst du sowieso nicht. Oder?
Valider Punkt. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie dann heil bleiben, aber dann muss halt Rostock an Toi Toi Dixie die Rechnung für neue Dixie-Toiletten begleichen und letztendlich ja, es ist natürlich dann trotzdem ungefährlicher. Also ich glaube nicht, dass sie ein ganzes Dixie da den Gästeblock hochschleppen und dann auf den Rasen werfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass sie da draußen nicht heile bleiben, kann ich mir auch vorstellen, so blöd das ist. Aber so sehen, wie du sie gerade beschreibst, auch wenn ich mir das Video jetzt gerne mal angucken würde.
Schick darüber.
Pack's doch in die Shownotes, ich bin bestimmt nicht alleine.
Ja, okay, werde ich machen, will ich schon.
Genau. So, von daher, wir werden sehen, wenn wir dann irgendwann Rauch hinter der Nordkurve aufsteigen sehen, wissen wir, dass du recht gehabt hast. Und ja, muss man abwarten. Aber andererseits, du musst ja irgendeine Möglichkeit bieten, die Notdurft zu verrichten. Und ja, was, wie die dann damit umgehen, ist dann deren Sache, ehrlich gesagt.
Ja, also das Einzige, ist, glaube ich, das letzte Mittel, was dir, glaube ich, bleibt. Weil wenn du, erstmal rein angenommen, die machen wirklich alles kaputt, auch die Dixies. Also du würdest ja auch dann auch beim nächsten Mal bestimmt auch wieder Dixies hinstellen, aber dann auch zu Hansa sagen, komm, sag mal hier, eure Kollegen hier, die machen ja alles kaputt, bitte stellt uns die mal zur Verfügung beim nächsten Mal. Oder wirklich das härteste Mittel, und das ist etwas, was jetzt Hannover gegen Braunschweig jetzt war, diese Innenministerin, die gesagt hat, Ausschluss von Gästefans, was ich auch jetzt nicht für die beste Option halte, obwohl ich mir manchmal wirklich denke, echt, diese Arschlägen da drüben im Gästeblock gehen mir so auf den Senkel, ich will die nicht mehr sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, irgendwie will man die doch da haben, auch wenn die so scheiße sind.
Ja, also allein für solche Momente, ich meine, du hast ja die Bomberjacken eben angesprochen, als dann über die Stadionregie als Gästehymne dieses Bomberjäckchenlied lief, das habe ich halt dermaßen gefeiert. Das ist auf Jahre ein Highlight, weil an Gästehymnen in Anführungsstrichen, wenn man das so als Hymne bezeichnen möchte, das fand ich halt super. Und natürlich, du willst dich ja auch an jemandem abarbeiten. Also es ist ja nichts langweiliger, als wenn du als Heimkurve, wenn du stehst ja auch genau wie ich auf der Süd, wenn du dann auf einen leeren Gästeblock singst und brüllst und machst und tust, weil du willst ja auch ein Feedback einfordern. Natürlich sollte das nicht so ausarten, wie es bei Hansa oft passiert. Und ich gehe auch fest davon aus, neben mutmaßlich brennenden Dixies wirst du am Freitag auf jeden Fall auch eine Menge Pyro und eine Menge Rauch haben. Gerade auch, weil es ein Abendspiel ist. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber ein Stück weit willst du sowas ja auch. Natürlich soll da oder darf da niemand bei zu Schaden kommen oder überhaupt nur in Bedrängnis oder Bedrohung kommen. Aber du willst doch eine gegnerische Fanszene, mit der du dich battlen kannst, sozusagen auf die Entfernung, sei es nun optisch, sei es gesanglich, sei es auch mit Spruchbändern meinetwegen. Also da so in den luftleeren Raum zu arbeiten, sozusagen, es ist ja auch witzlos. Von daher, ja, ist das natürlich ein politischer Reflex sozusagen, aber ich meine, die Vergangenheit auch gezeigt, Hansa hatte ja auch versucht, dann irgendwie interne Maßnahmen durchzusetzen und irgendwie eine Zeit lang keine Tickets an gewisse Gruppen irgendwie auszugeben oder so. Aber machen wir uns nichts vor, die Leute, die da rein wollen, kommen da trotzdem rein oder kommen trotzdem an Tickets. Und von daher, ja, wird uns das sicherlich noch begleiten, was solche Fanszenen angeht. Aber wenn alles gut läuft, sage ich mal, jetzt ganz klar mit braun-weißer Brille, dann spielen wir nächstes Jahr nicht nur eine Liga höher, sondern zwei Ligen höher und laufen uns erstmal so schnell nicht mehr über den Weg.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass wir nicht mehr über den Weg laufen. Das finde ich super. Yannick, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dich mir als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt hast und Lust
sehr
hast,
mit
mir über dieses Spiel zu reden, über das kommende Spiel. Etwas, was schon einen super Start ins Wochenende für uns alle bedeuten kann. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bestimmt am Freitag über den Weg laufen. Das tut man ja ab und zu mal. Die Kurve ist nicht so groß. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir dann am Freitag hoffentlich erfolgreich sein werden.
Dem schließe ich mich an. Wir sehen uns auf jeden Fall und können dann hoffentlich einen Heimsieg bejubeln, der uns wieder ein Stück weiter in Richtung Liga 1 bringt. Danke dir, Luca.
Bitte. Und liebe Hörer, viel Spaß mit dieser Folge und viel Spaß am Freitag. Kommt alle hin, ölt eure Stimmen, peitscht die Mannschaft nach vorne, die braucht es. Und einen Schritt weiter in Liga 1. Ciao, ciao.
Tschüss.